SWR 2 Wissen.
Unser kleiner Planet befindet sich in einem riesigen Meer aus Rohstoffen.
Including millions of asteroids.
Dazu gehören Millionen Asteroiden, gebadet in der kostenlosen Energie der Sonne, 24 Stunden am Tag. Die gleichen Gesteinsbrocken, die aus unserem Himmel fallen können, haben gleichzeitig alles, was wir jemals brauchen könnten. Da draußen und hier unten.
It's time someone seized the opportunity.
Es ist an der Zeit, dass jemand die Chance ergreift.
Deep Space Industries.
Wollen wir eigentlich den Weltraum und seine Ressourcen anrühren? Für den Weltraum ist diese im Schwerpunkt umweltrechtliche und umweltpolitische Frage noch gar nicht gestellt worden. Und schon deshalb bin ich so skeptisch gegenüber allen unilateralen Versuchen, hier vollendete Tatsachen zu schaffen.
In very, very many ways, it is very similar to what we saw in the West in the United States.
Auf viele Weisen ist es ähnlich dem, was wir im Westen der USA gesehen haben. Rechtliche Fragen, der Zugang zu Rohstoffen mit erheblichem Wert, neue Technologien. Es gibt viele Parallelen zwischen heute und dem Goldrausch von 1849.
Gold aus dem Weltraum? Der amerikanische Traum vom Bergbau im All. Eine Sendung von Jan Bösche.
Für lange Zeit war das Science Fiction, eine Idee für Romane und Filme, Bergbau im All. Asteroiden, ferne Planeten, voll mit Gold und Edelmetallen, Weltraum-Cowboys, die auf gefährlichen Missionen diese Schätze bergen und zur Erde bringen.
Bald wird er merken, dass es hier so ist wie in jeder anderen Minenkolonie. Wir haben hier nie viel Ärger.
Freut mich, das zu hören.
Im Film Outland von 1981 sorgt Sean Connery als Sheriff für Ordnung in einer Bergbaukolonie auf dem Jupitermond Io. 2008 beschrieb der Film Moon, wie ein Bergarbeiter auf dem Mond eine Roboterarmee dirigiert, die das energiereiche Helium-3 abbaut. Allein im Gespräch nur mit einem Roboter.
Hey Gertie, wir müssen...
Guten Morgen, Sam.
Wir haben eine Transporthülse fertig. Ich gehe mal raus und fange sie ein.
Okay, Sam.
Ein Mensch im All, der mit Computern redet und Roboter beaufsichtigt. Fiktion? Nicht mehr lange, prophezeit John Lewis.
Ich glaube, dass Menschen gebraucht werden, wenn auch nur für Wartung und Inspektion der Ausrüstung. Ein Großteil der Arbeit und besonders die gefährliche Arbeit wird von Robotern erledigt. Die Menschen beaufsichtigen mehr, als dass sie körperlich arbeiten.
Is a more supervisory role than it is a matter of manual labor.
Lewis hat eine lange Karriere in der Weltraumforschung hinter sich. Er ist emeritierter Professor an der Universität von Arizona. Er hat unter anderem am Massachusetts Institute of Technology gelehrt, zahlreiche Bücher geschrieben. Jetzt arbeitet er für Deep Space Industries, eines der Unternehmen, die Bergbau im All betreiben wollen. Und er träumt einen uramerikanischen Traum.
And that's exactly what I see.
Danach suchen wir Technologien, die es Leuten ermöglichen, in einer neuen Umgebung zu Hause zu sein, in der wesentlich mehr Rohstoffe zur Verfügung stehen als vorher. Ich sehe meine Rolle darin, genau dasselbe zu tun für das All, was meine Vorfahren hier taten, als sie Amerika komfortabel machten für europäische Auswanderer.
Nach Lewis' Berechnungen reichen allein die Asteroiden in der Nähe der Erde aus, um 10 Milliarden Menschen mit Rohstoffen zu versorgen. Weit mehr, als die Erde könnte. Man könne das Material zur Erde holen, man könne es aber auch im All nutzen. Wenn man den Raum rund um die Erde verlässt, also am Mond vorbeifliegt und weiter in unser Sonnensystem, dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Denn die meisten bekannten Asteroiden bilden einen Gürtel zwischen Mars und Jupiter. Hier sieht Lewis den wilden Westen der Zukunft.
So the entire asteroid belt consists roughly one third by mass of structural metals.
Der gesamte Asteroidengürtel besteht zu einem Drittel aus baufähigen Metallen. Außerdem gibt es unbeständige Materialien wie Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickoxide und so weiter. Sie könnten genutzt werden, um künstliche Biosphären zu schaffen mit Wasser, Kohlenstoffdioxiden, alle Nährstoffe, die Pflanzen und Tiere brauchen.
We will be the gas station, the oasis for air and water.
Die Werbevideos von Deep Space Industries zeigen bereits das. Bergbauroboter, die an Asteroiden andocken, die Rohstoffe abbauen, verarbeiten und gleich in großen 3D-Druckern zu Bauteilen machen, aus denen kreisrunde Raumstrukturen gebaut werden. Die neue Heimat der Menschheit, eine Raumstation im Asteroidengürtel.
When the first space colonies are built, Deep Space will be there.
Die Macher räumen ein, dass sie davon noch lange entfernt sind, aber die technischen Grundlagen dafür sind da und sie wollen anfangen, sie zu nutzen. Alle Fantasien basieren auf der Annahme, dass es da draußen im All ein wahres Rohstoffparadies gibt. Helium-3 auf dem Mond, Gold und Platin, Nickel, Eisen oder Kobalt auf Asteroiden. Die Zahl der bekannten Asteroiden geht in die Hunderttausende. Nur wenige sind größer als 100 Kilometer im Durchmesser. Entscheidend ist ihre Zusammensetzung, erklärt John Lewis, der Chefwissenschaftler von Deep Space Industries ist.
The near-Earth asteroid population is actually about 30% free metals.
Die Asteroiden in Erdnähe sind zu 30% aus Metallen. Eisen, Nickel, Kobalt, Gold, Platinmetalle. Die Konzentration an wertvollen Metallen ist in den Asteroiden sehr viel höher als überall auf der Erdoberfläche.
Natürlich haben die Forscher auch den Mond im Blick. Dort vermuten sie Helium-3, ein Gas, das auf der Erde sehr selten ist. Helium-3 ist ein idealer Brennstoff für Kernreaktoren. Schätzungen gehen von 1 Million Tonnen Helium-3 auf der Mondoberfläche aus. Nur 40 Tonnen würden ausreichen, um den Energiebedarf der USA für ein Jahr zu decken. Eine äußerst vielversprechende Energiequelle also. Metalle dagegen sind auf dem Mond nicht so vielversprechend, meint zumindest Asteroidenforscher Lewis. Die Vorkommen, die es dort gebe, stammten von Asteroiden, die mit dem Mond kollidiert seien.
The moon, from my point of view, is a poor place to search.
Aus meiner Sicht ist der Mond ein schlechter Ort für die Suche. Es gibt den alten Witz, ein Mann sieht einen anderen Mann, der unter einer Straßenlaterne etwas sucht. Er fragt, wonach suchen Sie? Die Antwort, ich habe meine Uhr verloren. Wo denn? Oh, das weiß ich nicht. Ich suche hier unter der Laterne, weil es hier einfacher ist. Das ist die Rolle des Mondes. Er ist bequem zu erreichen, der erste Ort für die Suche, aber wahrscheinlich der letzte, an dem man etwas Wertvolles findet.
Außerdem ein Nachteil von Bergwerken auf dem Mond. Der Mond hat ein Gravitationsfeld, zwar nicht so stark wie die Erde, aber doch merklich spürbar. Jeder Raumfrachter mit Gestein an Bord bräuchte einen extra starken Antrieb, um diese Schwerkraft zu überwinden. Die Anziehungskraft von Asteroiden ist dagegen zu vernachlässigen. Die Rohstoffe sind problemlos zu finden, sagt Lewis.
Alles, was man tun muss, ist auf dem Asteroiden landen. Mit einem Magneten kann man dann selektiv Metalle aufsammeln. Man muss auf einem Asteroiden also wahrscheinlich gar nicht tief graben. Wenn man an 100 Stellen des Asteroiden Proben nimmt, werden sie alle identisch sein.
They would tend to have virtually identical compositions, the same minerals and in the same proportions.
Also, hinfliegen, landen, einsammeln, zurückbringen. Klingt einfach, ist aber ziemlich schwer. Im Jahr 2001 ist es zum ersten Mal gelungen, überhaupt auf einem Asteroiden zu landen. Die NASA-Sonde Near Shoemaker hatte den erdnahen Asteroiden 433 Eros ein Jahr lang umkreist, um Daten zu sammeln. Dann entschieden die Forscher, auf dem Asteroiden zu landen, von wo aus die Sonde 2 Wochen lang weiter Daten schickte.
3, 2, 1, top. Allumage Vulcan. Décollage.
2004 dann startete die Europäische Raumfahrtagentur ESA Rosetta. Die Sonde machte sich auf dem Weg zu dem erdfernen Kometen 67P. Mit an Bord war das Landemodul Philae. Philae war extra konstruiert, um auf einem Objekt zu landen, das vergleichbar ist mit einem Asteroiden. Im November 2014 kam Philae aber schief auf, konnte sich nicht richtig verankern und sendete nur unregelmäßig Daten. In diesem Jahr schließlich, 2016, startet die NASA ihre Mission OSIRIS-REx. Sie soll zu einem Asteroiden fliegen, landen, Proben nehmen und sie wieder zurückbringen. Kosten 800 Millionen Dollar für gerade einmal 2 Kilo Material. Das ist die teure Realität der wissenschaftlichen Asteroidenforschung. Die privaten Asteroidenjäger verweisen lieber darauf, welche neue Dynamik es in der Raumfahrtbranche gibt.
3, 2, 1. Engine ignition. Lift off of the Falcon 9 rocket. Science for today.
and for deep space exploration tomorrow.
Unternehmen wie SpaceX arbeiten daran, Raketenstarts günstiger und einfacher zu machen. SpaceX ist besonders erfolgreich. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien bringt Satelliten ins All und Fracht zur internationalen Raumstation ISS zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten. SpaceX-Gründer Elon Musk macht ein Geschäft daraus, das Weltall erreichbar zu machen. Gleichzeitig hat er große Ziele für die Menschheit.
Eine Multiplanetenart, das wollen wir werden. Nicht eine Art, die von Planet zu Planet zieht, sondern es geht darum, Zivilisationen und Leben zu erweitern, in den Rest des Sonnensystems und darüber hinaus.
Während die NASA irgendwann nach dem Jahr 2030 Menschen zum Mars fliegen will, will Musk schon ab 2018 regelmäßige Frachtflüge dorthin starten. Die ersten Menschen könnten laut seinen Plänen schon 2024 an Bord eines Marsfluges sein. Die privaten Raumfahrer machen sich die Kostenvorteile zunutze, die wir Verbraucher auch erleben, wenn wir Handys oder Computer kaufen. Es gibt immer mehr Leistung in immer kleineren Geräten für immer weniger Geld. Das Unternehmen Moon Express plant zum Beispiel eine Erkundungsmission zum Mond. Die geschätzten Kosten dafür haben sich innerhalb von 6 Jahren halbiert. Allerdings hat Moon Express den Mond noch nicht erreicht. Und SpaceX beweist zwar, dass es Raketen starten kann, aber zum Mars ist das Unternehmen auch noch nicht geflogen. Die Unternehmen, die im Weltall Bergbau betreiben wollen, haben noch nicht ein Gramm abgebaut. Aber sie haben einen Plan. Und der erste Rohstoff, den sie abbauen wollen, klingt überhaupt nicht wertvoll: Wasser.
It does sound like a little bit of fantasy.
Es klingt wie eine Fantasie, aber die Gründe, es zu tun, finden sich wirklich hier auf der Erde.
Peter Marquez hat die Aufgabe, diese Gründe für die Suche nach Rohstoffen im All unter die Leute zu bringen. Er ist Vizepräsident des Unternehmens Planetary Resources, des älteren und größeren Unternehmens für Bergbau im All, neben Deep Space Industries. Das Unternehmen gibt es seit 2009. Chef Chris Levicki hat früher für die NASA gearbeitet und Mars-Missionen mitorganisiert. Das Unternehmen wird finanziert von Internetgrößen wie den Google-Mitbegründern Eric Schmidt und Larry Page oder Richard Branson, dem Gründer von Virgin. Sie haben erklärtermaßen einen langen Atem und wollen nicht sofort Rendite sehen. Der Plan von Planetary Resources ähnelt dem von Mitbewerber Deep Space Industries. Dieses Unternehmen wurde erst 2012 gegründet. Die Gründer sammelten Geld bei Freunden und Verwandten ein, um zu starten. Beide Unternehmen wollen das Geschäft mit einem Rohstoff beginnen, der bei uns auf der Erde im Überfluss zu haben ist: Wasser. Sie wollen es von Asteroiden holen und verkaufen. Peter Marquez erklärt, warum.
Water is actually very important in space.
Wasser ist im All sehr wichtig. Wasser von der Erde ins All zu bringen, ist außerordentlich teuer. Rund $10,000 für einen knappen halben Liter, eine Dose Cola. Wenn wir Wasser im All haben können, müssen wir es nicht von der Erde hochbringen. Es gibt Wasser für Astronauten zum Trinken, Wasser, das aufgespalten werden kann in Wasserstoff und Flüssigsauerstoff. Das ist Raketentreibstoff.
Mögliche Kunden sind die NASA und andere Raketenbetreiber. Die Idee: eine Tankstelle im Weltall, an der Vorräte aufgefüllt werden, die dann nicht für teures Geld ins All gebracht werden müssen. In einem zweiten Schritt könnten dann Metalle abgebaut werden.
Nickel, Iron, Cobalt. On asteroids you have factory-grade steel.
Nickel, Eisen, Kobalt. Auf Asteroiden gibt es Stahl in Fabrikqualität. Anstelle schweres, empfindliches Equipment von der Erde hochzubringen, kann man es im All bauen. Im Januar zeigten wir ein Objekt, 3D-gedruckt, aus einem Meteoriten, also einem Asteroiden, der auf die Erde gefallen ist. Wir haben bewiesen, dass wir das können.
Metalle aus Asteroiden könnten genutzt werden, um im All Module für Raumschiffe zu bauen oder besser mit 3D-Druckern zu drucken. Der Vorteil: solche Module müssen nicht den enormen Kräften standhalten, die beim Start von der Erde entstehen. Darum können sie weniger aufwendig gebaut werden. Schritt 3 wäre schließlich der Schritt, edle Metalle zur Erde zu holen. Gold, aber vor allem Platin.
Platinmetalle sind seltener als die sogenannten seltenen Erden. Es gibt unglaublich viel Platinmetall da oben. Man nimmt einen Asteroiden reich an Platin, 100 Meter lang. Er hat mehr Platin in sich, als jemals auf der Erde gewonnen wurde. Und das ist nur einer. Wir sprechen über einen Rohstoff, der gebraucht wird für Katalysatoren, Krebstherapien, Medizintechnik, Mobiltelefone.
Die Unternehmen haben einen Plan. Sie sind sich sicher, die Technik bald entwickelt zu haben, um diesen Plan auch umzusetzen. Sie sind bereit, die ersten Asteroiden in Angriff zu nehmen, aber dürfen sie das überhaupt? Der Weltraum, unendliche Weiten, aber keinesfalls ein rechtsfreier Raum. Stefan Hobe ist Professor an der Universität in Köln, der Direktor des dortigen Instituts für Luft- und Weltraumrecht.
Es gibt insgesamt 5 völkerrechtliche Verträge, also Verträge, die Staaten abgeschlossen haben, und zwar seit 1967 bis 1979. In diesem Zeitrahmen wurde etwa der Weltraumvertrag abgeschlossen, ein Weltraumrettungsabkommen abgeschlossen, ein Weltraumhaftungsabkommen abgeschlossen, ein Weltraumregistrierungsabkommen und schließlich ein Mondabkommen abgeschlossen.
In der Zeit, in der sich USA und UdSSR ein Wettrennen im All lieferten, jeder Satellit, jeder Raketenstart als Beispiel der eigenen Überlegenheit gefeiert wurde, in dieser Zeit waren die beiden Seiten in der Lage, gemeinsame Verträge für den Weltraum zu verhandeln und zu beschließen. Der erste war der grundlegendste, der Weltraumvertrag von 1967.
Sie hatten das gemeinsame Interesse, als damals einzige Weltraummächte ihre militärische Nutzung des Weltraums sozusagen zu legalisieren. Das zu tun, und das haben sie im Weltraumvertrag etwa in dem Artikel 4 gemacht, der ihnen die beschränkte Möglichkeit der militärischen Nutzung des Weltraums ermöglichte. Darüber hinaus sind sehr viele weitere Prinzipien in diesem Weltraumvertrag festgeschrieben worden, unter anderem eben auch ein Prinzip, welches sich mit der Nutzung des Weltraums beschäftigt.
Im Weltraumvertrag wird der Weltraum zu einem Staatengemeinschaftsraum gemacht. Das heißt, er gehört der ganzen Menschheit und kann von keinem Staat allein in Anspruch genommen werden. Allerdings, der entscheidende Artikel ist durchaus mehrdeutig, sagt Hobe.
All dieweil man auch damals noch nicht so sehr genau wusste, was man eigentlich wollte. Man wollte jedenfalls, so wird man aus den Motiven erkennen können, verhindern, dass ein Staat vorangeht und entsprechend alle interessanten Nutzungen an sich ziehen kann, sondern die Nutzung des Weltraums sollte zum Nutzen der gesamten Menschheit sich vollziehen.
Damit waren die Verhältnisse geregelt und die beiden Weltraummächte fuhren gut damit, solange Raumfahrt eine Sache der Staaten war und nicht von Privatunternehmen. Wie regelt der Weltraumvertrag aber das Geschäft mit Rohstoffen?
Es ist sozusagen wie in der Juristerei häufiger umstritten. Es gibt eine Meinung, die sagt, es ist auch nach dem Weltraumvertrag verboten. Eine andere Meinung sagt, es ist jedenfalls nicht so deutlich verboten, dass man es als Verbot ansehen könnte, sodass man noch von einer Erlaubnis ausgehen müsste.
12 Jahre nach dem Weltraumvertrag gab es einen Anlauf, diese Frage konkreter zu beantworten, im sogenannten Mondvertrag von 1979.
Der würde uns deutlich weiterhelfen, denn der Mondvertrag macht nach relativ unbestrittener Auffassung eine relativ klare Aussage. Er verbietet einstweilen die Nutzung von Ressourcen der Himmelskörper, so heißt es dort, unter dem auch eben Asteroiden zu zählen wären, bis es ein internationales Nutzungsregime gibt. Solange wird im Wege eines Moratoriums hier die Nutzung ausgeschlossen.
Diesen Vertrag haben die USA jedoch nicht unterschrieben, darum fühlen sie sich an das Moratorium nicht gebunden. So entstand eine rechtliche Grauzone und der Kongress war entschlossen, diese Grauzone auszunutzen. Parteiübergreifend und mit einer Geschwindigkeit, die für den politischen Betrieb in den USA eher ungewöhnlich ist. Die Branche drängte darauf, Rechtssicherheit zu bekommen. Planetary Resources heuerte 2013 sogar eine Lobbyfirma an, um im US-Kongress Druck zu machen. Mit Erfolg. Ein Jahr später brachten 2 Abgeordnete einen Gesetzesentwurf ins Repräsentantenhaus ein. Der Republikaner Bill Posey und der Demokrat Derek Kilmer. Der Name? Asteroidgesetz. Eine seltene Zusammenarbeit im Kongress, in dem sich die beiden Parteien sonst immer belauern und blockieren.
The Subcommittee on Space will come to order. Good morning. Welcome to today's hearing titled Exploring Our Solar System.
Am 10. September 2014 war es soweit. Der zuständige Unterausschuss für Weltraum hatte Zeugen geladen, um das Gesetz auf Herz und Nieren zu prüfen. Einer der Zeugen, Mark Sykes, Direktor des Planetary Science Institute in Arizona. Er stellte sich den Fragen der Abgeordneten.
Die erste Frage ist, wie weit sind die Asteroiden entfernt? Und wie lange würde es dauern, einen der Asteroiden zu erreichen? Schätzungsweise.
Congressman, Asteroids are the easiest things to get to in the solar system.
Im Sonnensystem sind Asteroiden am einfachsten zu erreichen. Wir schwimmen in einer Wolke aus erdnahen Objekten. Man braucht weniger Treibstoff, um sie zu erreichen. Nicht alle, ich rede über einen Teil davon. Sie bieten eine große Bandbreite von Möglichkeiten zum einfachen Erreichen.
easy access.
Die entscheidende Frage in der Anhörung war, wie kann die Politik den Unternehmen helfen, die genau das machen wollen, Rohstoffe im All abbauen. Der Demokrat Derek Kilmer, der den Gesetzentwurf miterarbeitet hatte, fragte Sykes eher rhetorisch,
meine Beobachtung ist, Unternehmen wollen vom Staat Vertrauen und Berechenbarkeit. Ist es bedeutend, dass man einige Regeln schafft, während Unternehmen überlegen, Asteroiden zu diesem Zweck auszuwerten?
Ich würde sagen, Rechtssicherheit, wenn man da rausgeht und Material von einem Asteroiden holt, ist für ein privates Unternehmen sehr wichtig. Irgendwann muss der Rahmen geschaffen werden, um privaten Unternehmen die Sicherheit zu geben, dass wenn sie investieren, das Material holen, dass niemand kommt und sagt Danke und ihnen das Material wegnimmt.
Diese Rechtssicherheit sollte das Asteroidengesetz schaffen, indem es den Unternehmen verbot, einen Asteroiden in Besitz zu nehmen, aber erlaubte, Bergbau zu betreiben und das gewonnene Material auch zu behalten. Mit am Zeugentisch saß Joanne Gabrinovich. Sie ist Professorin für Weltraumrecht an der Universität von Mississippi. Sie zeigte sich skeptisch, ob der Gesetzentwurf zu den internationalen Verpflichtungen der USA passt.
Ein Gedanke, der mir in den Sinn kommt, wenn wir darüber reden, eine Industrie voranzubringen, ob es wirklich eine Industrie ist oder nicht doch einzelne Unternehmen. Im Gesetzentwurf ist von schädlichen Störungen die Rede, in Bezug auf Unternehmen A und B. Wenn Unternehmen A etwas tut, wird es geschützt vor schädlichen Störungen durch Unternehmen B. Der Begriff schädliche Störungen ist in internationalen Verträgen nie in diesem Sinn benutzt worden. Das ist eine völlig neue Verwendung des Fachbegriffs und das fördert den Gedanken, wir reden nicht über die Interessen einer Industrie, sondern einzelner Unternehmen.
Die Professorin kritisierte, dass das Gesetz sehr vage formuliert sei und Begriffe in neuen Zusammenhängen nutze. Das Gesetz brauche Grundlagenarbeit, politisch, begrifflich, ansonsten könne es verfrüht sein. Eine Einschätzung, die dem anderen Autor des Entwurfes, dem Republikaner Bill Posey, natürlich nicht gefiel.
Wenn wir Jahre warten, bevor wir das Thema angehen, wird das Geschäft woanders hingehen. Und ich garantiere Ihnen, die Russen oder die Chinesen werden dem Rest der Welt nicht die bedachte Betrachtung einräumen, die manche Leute erwarten.
Diese Sichtweise setzte sich durch. Amerikanische Unternehmen sind bereit, neue Rohstoffe zu erschließen, ein neues Abenteuer zu beginnen. Warum sie aufhalten? Wegen vager und mehrdeutiger internationaler Verträge. Das Asteroidengesetz floss ein in eine Sammlung mehrerer neuer Regeln für die private Raumfahrt. Das neue Gesetz wurde vom Repräsentantenhaus und vom Senat beschlossen. Im vergangenen November unterschrieb Präsident Obama schließlich den Space Act, das Weltraumgesetz. Wie vorhergesagt, der amerikanische Alleingang brachte international Ärger. Weltraumrechtsexperte Stefan Hobe.
In meinen Augen zielt sozusagen dieses Gesetz darauf, jetzt die Abenteuerlust der Pioniere zu wecken, hier entsprechende Investitionen freizusetzen. Das ist der ziemlich unverhohlene Hintergrund der ganzen Sache. Und das ist als solches ja mal zunächst auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Es dürfen jedenfalls aber aus diesem Gesetz dann, nach meiner Auffassung, keine konkreten Taten im Sinne von konkretem Ressourcenabbau folgen, sondern da muss gewartet werden, bis es ein entsprechendes internationales Rechtsregime gibt.
Ein Rechtsausschuss bei den Vereinten Nationen entschied, zunächst grundlegend zu definieren, was es bedeutet, wenn man den Weltraum nutzen und ausbeuten will. Klingt langwierig und das ist es auch.
Die Vereinten Nationen, in denen das meiste Weltraumrecht gesetzt wird heute, haben nicht wirklich einen wirklich guten und funktionierenden Rechtsfortbildungsapparat. Der beste Beleg dafür ist die Tatsache, dass wir seit 1979, also seit über 30 Jahren, es nicht fertig gekriegt haben, dass die Staaten es nicht fertig gekriegt haben, sich auf einen internationalen Vertrag zu einigen. Ich sehe das mit ganz großer Sorge. Ich sehe es aber vor allem auch deshalb mit Sorge, weil es eben viele Staaten, insbesondere die großen Weltraumstaaten gibt, die ganz bewusst multilaterale Rechtsetzung als subsidiär ansehen und alles dafür tun, dass es nicht wirklich zu multilateraler Rechtsetzung nach dem Typ der 5 großen Weltraumverträge kommt.
Was kommt zuerst? Der Bergbau auf Asteroiden oder das nötige internationale Abkommen? Das hängt vor allem davon ab, wie schnell die Bergbaufirmen ihre wunderbaren Animationen in die Wirklichkeit umsetzen können. Die Zeitangaben sind schwammig, teilweise schon überholt. Deep Space Industries hat bisher noch kein Gerät im All gehabt. Als Starttermin für die erste Minisonde wird jetzt 2017 genannt. Planetary Resources startete im vergangenen Jahr die erste Testsonde, die von der Internationalen Raumstation ins All gelassen wurde. Die nächste Testsonde ist bereits fertig und wartet darauf, dass der private Raketenbetreiber SpaceX Platz hat bei einem der nächsten Starts. Vizepräsident Peter Marques sagt:
Unser Plan? 2020 die erste Begegnung mit einem Asteroiden. Den vermessen wir dann und finden heraus, was drauf ist. Innerhalb von 10 Jahren fangen wir dann an, die Rohstoffe abzubauen.
Die modernen Goldgräber haben für ihren Traum vom Reichtum aus dem All auch schon einen Interessenten aus Europa gefunden, Luxemburg. Das Land will zu einem Zentrum des Bergbaus im All werden und ist bereit, dafür Kredite zu geben, 225 Millionen Euro. Sowohl Deep Space Industries als auch Planetary Resources lassen sich im Gegenzug in Luxemburg nieder, erklärt Peter Marques.
We've had great support from the Luxembourgish government financially as well as, you know, from a just a political standpoint.
Wir bekommen großartige Unterstützung, politisch und finanziell. Außerdem haben wir auf diese Weise Zugang zu brillanten Ingenieuren in Europa, die wir wegen der US-Regeln nicht so einfach hier anstellen können. In Luxemburg haben wir Zugang zu all dem. Wir werden so viele Luxemburger wie möglich anstellen. Wir werden Leute aus Frankreich und Deutschland und woanders herholen, um in Luxemburg für uns zu arbeiten.
In den nächsten 3 Jahren soll die Filiale in Luxemburg genauso groß sein wie die Firmenzentrale in den USA. Hier sollen bis dahin 60 Leute arbeiten. Kleine Unternehmen mit willigen Investoren und hilfsbereiten Regierungen versprechen eine großartige Zukunft. Der technische Fortschritt und die rasante Entwicklung der privaten Raumfahrtindustrie lassen ihre Visionen vom Bergbau im All plausibel erscheinen. Aber es ist noch völlig unklar, wann wir mit einem privaten Raumschiff zu einer künstlichen Welt irgendwo im All fliegen können, die mit Rohstoffen von Asteroiden erbaut und betrieben wird. Es klingt nach Science Fiction, aber Macher wie Peter Marques von Planetary Resources versprechen nicht weniger, als diese Science Fiction Wirklichkeit werden zu lassen.
The first, you know, enterprise type of spacecraft that is built will be built in space with resources from space.
Das erste Raumschiff in der Art der Enterprise wird im All gebaut, mit Material aus dem All. Wir kennen aus den Fernsehserien die futuristischen Werften im All. Es ist ein langer Weg und man kann es sich schwer vorstellen. Und es wird klein anfangen, zum Beispiel mit Antennen oder kleinen Strukturen, gebaut im All. Es ist der Beginn eines langen Weges zu dem, was man in den TV-Serien sieht.
It's the beginning of a long path to what you see in these television shows.